Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich habe immer Leute um mich herum, aber das ändert alles nichts, dass man alleine lebt und alleine ist.
Jeder Mensch ist mal allein und fast jeder fühlt sich auch mal einsam. Das gehört zum Leben und ist oft nicht weiter schlimm. Ein Problem wird es dann, wenn die sozialen Kontakte über längere Zeit nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Wenn man zu wenig Austausch erlebt, keine vertraute Person um sich hat, sich innerlich isoliert fühlt, auch trotz Kontakten im Alltag, so wie es der Mann schildert, den wir da gerade gehört haben. Einsamkeit ist schlecht für die Psyche, aber auch für den Körper. Fachleute vergleichen ihre Auswirkungen auf die Gesundheit sogar mit Risikofaktoren wie Rauchen oder Bewegungsmangel. Einsamkeit erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenso wie für Depressionen oder Angststörungen. Betroffen sind dabei nicht nur alte Menschen, auch viele Junge leiden unter mangelnden sozialen Kontakten. Ein Problem, das besonders mit der Corona-Pandemie ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Einsamkeit, wenn Alleinsein krank macht. Darum geht es heute in der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Einsamkeit ist Professor Masdar Adli. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und leitet den Forschungsbereich Affektive Störungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Und aus Berlin ist er auch zugeschaltet. Hallo, Herr Adli.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Adli, lassen Sie uns ganz am Anfang mal den Begriff klären, was ist Einsamkeit eigentlich? Gibt es da so etwas wie eine Definition?
Ja, die gibt es. Einsamkeit entsteht dann, wenn die gewünschte Intensität von sozialer Einbindung in die Gemeinschaft nicht mit der realen übereinstimmt. So kann man es zusammenfassen. Das heißt also, wenn man das Gefühl hat, dass es einem an Menschen mangelt, die einem entweder helfen, die einen mögen oder mit denen man schlicht Zeit verbringen kann. Das ist Einsamkeit.
Inwiefern gehört die Erfahrung von Einsamkeit auch ganz normal zum Leben dazu?
Einsamkeit ist eine menschliche Grunderfahrung und wir alle kennen dieses Gefühl. Dass die Fähigkeit, Einsamkeit überhaupt empfinden zu können, ist von der Evolution übrigens sehr weise eingerichtet worden für uns, weil es eigentlich sowas wie ein biologisches Mangelsignal ist, ein Alarmsignal, so etwas wie ein Schmerz, der uns anzeigt, dass das Maß an sozialer Kooperation, an Teilhabe am Kooperationssystem unter ein kritisches Maß gefallen ist, was dann zu Überlebensnachteilen führen kann für uns Menschen, die wir ja soziale Wesen sind und deren Wohlergehen tatsächlich auch davon abhängig ist, dass wir eingebunden sind.
Das wäre dann die ultimative Erklärung dafür, warum Einsamkeit, länger empfundene Einsamkeit, auch als so bedrohlich, als so negativ gefühlt wird.
Ja, absolut. Also man kann Einsamkeit sehr zu Recht als eine Art Seelenschmerz bezeichnen und interessanterweise gibt es bildgebende Daten, also Daten, die mit funktioneller Kernspintomographie im Gehirn aufgenommen wurden, die zeigen, dass soziale Ausschlusserfahrung, deren subjektive Seite ja die Einsamkeit ist, dass soziale Ausschlusserfahrung Hirnregionen aktiviert, die in der Regel von Schmerzreizen aktiviert werden. Die gleichen werden eben auch bei sozialem Ausschluss aktiviert. Dazu gehört zum Beispiel der vordere zinguläre Kortex. Das ist eben so ein bestimmtes Areal. Das leuchtet dann ganz hell auf, ganz aktiv auf, wenn jemand soziale Ausschlusserfahrung, Einsamkeit oder Isolation erfährt.
Sie haben gerade gesagt, Einsamkeit ist erstmal ein subjektives Gefühl. Wie wird die dann überhaupt gemessen oder bestimmt? Gibt es da dann doch sowas wie Fragebögen, nach denen man dann sagen kann, ja, dieser Mensch, der empfindet gerade Einsamkeit?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also Sie sagen es, Einsamkeit ist etwas, was wirklich sehr subjektiv empfunden wird. Es ist ja auch so, dass die, sagen wir mal, die soziale Wohlfühltemperatur, bei der wir uns gut eingebunden und nicht einsam fühlen, dass die sich zwischen den Menschen auch total unterscheidet. Und insofern ist es eben sehr, ist der Grenzwert, der Schwellenwert, in dem Einsamkeit verspürt wird, sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen kann man nur nach diesem subjektiven Empfinden wirklich fragen und dazu verwenden wir Fragebögen. Mittlerweile gibt es da auch standardisierte Fragebögen, mit denen man dann versucht, das so objektiv wie möglich zu erfassen.
Gibt es denn auf Grundlage solcher Fragebögen Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland unter Einsamkeit leiden?
Ja, gibt es. Und es gibt ja auch gerade in den letzten Jahren eine verstärkte Aufmerksamkeit dafür, das auch zu messen. Und so gibt es zum Beispiel Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsentwicklung aus dem vergangenen Jahr, die zeigen, dass etwa ein Drittel der Deutschen sich zumindest teilweise als einsam bezeichnet. So knapp 20% sagen von sich sogar, sie sind überwiegend einsam.
Gibt es da bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders betroffen sind? Also welche Rolle spielt zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht dabei?
Also auch da gibt es interessante Verteilungen, gerade wenn man sich das Alter der Befragten anschaut. Es ist in Deutschland und übrigens auch im Prinzip auch in anderen Teilen der Welt so, dass sich die Verteilung von Einsamkeit über die Altersgruppen so wie eine Art U-Form verteilt. Das heißt, es ist das junge Erwachsenenalter besonders betroffen und das hohe Lebensalter. Dass alte Menschen ein Risiko für Einsamkeit mit sich bringen durch Mobilitätseinschränkungen, durch gesundheitliche Einschränkungen oder dadurch, dass der Partner oder die Partnerin verstirbt, man alleine bleibt. Das ist uns schon lange bewusst, dass das junge Erwachsenenalter aber ein erheblicher weiterer Risikofaktor ist. Das ist eine Einsicht so der letzten Jahre. Das wurde auch nochmal durch die Pandemie besonders ins Zentrum gebracht.
Isolation, zunehmende Isolation im Leben bei älteren Menschen, weil eben auch Freunde, Bezugspersonen, Familienmitglieder versterben, weil die Gesundheit sich vielleicht verschlechtert. Das haben Sie schon gesagt. Das ist relativ offensichtlich, dass das zu sozialer Isolation und Problemen führen kann. Was sind denn die Ursachen, die hinter Einsamkeit bei jüngeren Menschen stecken?
Ja, das ist eigentlich ein Ursachenmix, der aus Beziehungsstatus, beruflicher Situation, Freundeskreis, Einkommensverhältnissen und so weiter entsteht. Insofern kann man sagen, gibt es diesen Mix an sozialen Faktoren. Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade das junge Erwachsenenalter eine Übergangsphase, eine sehr kritische Übergangsphase auch sein kann in der Biografie. Viele Menschen verlassen oder haben gerade so ihre alten Bezüge, Freundeskreise, Familie und so weiter verlassen, haben vielleicht den Wohnort gewechselt, sind vielleicht dabei, eine eigene Familie zu gründen, haben einen Beruf neu ergriffen, einen Ausbildungsplatz, Studium begonnen. Das heißt, vieles ist im Umbruch und das ist per se dadurch schon ein Risiko, sagen wir, sozial nicht wieder so anzukommen, wie man es sich wünscht, und dann entsteht eben daraus Einsamkeit.
Gibt es auch so etwas wie individuelle Risikofaktoren, die begünstigen, dass jemand Einsamkeit erlebt oder von diesem Gefühl besonders belastet wird?
Na klar, die gibt es auch. Also auch da gibt es auf individueller Ebene soziale Faktoren wie zum Beispiel Armut. Das ist ein ganz bekanntes Risiko für Einsamkeit, dadurch, dass man sich Teilhabe am System einfach nicht so sehr leisten kann. Und dann gibt es natürlich auch eher an der Persönlichkeit geheftete Faktoren, wie zum Beispiel ein großes Maß an Schüchternheit, um es mal so auszudrücken, dass man sich nicht traut oder dass man soziale, kulturelle oder sprachliche Hürden zu überwinden hat. Das sind alles so individuelle Faktoren, die dann dazu kommen können.
Ich habe es eingangs schon mal kurz umrissen. Einsamkeit ist ja selbst keine Krankheit, aber sie ist ein Risikofaktor für gesundheitliche Probleme. Wenn wir da mal ein bisschen das Spektrum aufziehen, schauen wir erstmal auf die psychischen Probleme, die Einsamkeit auslösen oder verstärken kann. Welche können das sein?
Also Einsamkeit ist eine Form von Stress, von sozialem Stress genau genommen. Das heißt, das ist übrigens diejenige Stressform, die am ehesten dazu geeignet ist, unsere gesamte Stressbiologie anzuwerfen. Und das führt dann zu einer ganzen Reihe von Folgeerkrankungen, kann dazu führen, sowohl körperliche als auch psychische. Zu dem psychischen gehört zum Beispiel die Depression. Es können aber auch Abhängigkeitserkrankungen, Angsterkrankungen resultieren. Man muss aber auch sagen, psychische Erkrankungen können wiederum selber Risikofaktor für Einsamkeit sein.
Also Depression kann sowohl Ursache als auch Folge von Einsamkeit sein beispielsweise.
Genau so ist es.
Sie haben jetzt eben schon gesagt, nicht nur psychische Probleme, sondern auch körperliche Probleme können durch Einsamkeit entstehen. Welche stehen da im Vordergrund?
Das sind eben auch Erkrankungen, die eine besondere Stressabhängigkeit haben in ihrer Entstehung. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck gehört dazu, Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel eine Blutzuckerkrankheit kann dazu gehören. Aber selbst auch unser Immunsystem reagiert auf Einsamkeit und kann uns dann zum Beispiel infektanfälliger machen.
Fachleute haben ja sogar einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Sterberisiko hergestellt. Auf welcher Datengrundlage lässt sich so ein Zusammenhang argumentieren?
Genau, also es gibt tatsächlich sowas wie eine Einsamkeitssterblichkeit. Wer einsam ist, und dazu gibt es mittlerweile gut gemachte Meta-Analysen, also eine Meta-Analyse ist so eine aggregierte Auswertung, also eine Sammelauswertung von verschiedenen Einzelstudien. Und es gibt eine ganz bekannt gewordene Meta-Analyse aus den USA aus dem Jahr 2015, die an fast 3,5 Millionen Menschen gemacht wurde und die zeigt, dass Einsamkeit, soziale Isolation, auch alleine wohnen mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko von rund 30% behaftet ist.
Einsamkeit betrifft Menschen in jedem Alter. Gerade für ältere Menschen ist es aber besonders schwierig, etwas gegen ihre Situation zu unternehmen, wenn sie sich sozial isoliert fühlen. Selbst dann, wenn sie klar für sich erkannt haben, wo das Problem liegt und was sie eigentlich ändern wollen. Meine Kollegin Anneke Meyer hat einen älteren Mann getroffen und mit ihm über seine Situation gesprochen. Und diesen Erfahrungsbericht, den hören wir uns jetzt an.
Es ist ein ziemlich großes Haus, eher am Rande der Stadt, in dem Simon Postmontier wohnt. 23 Stockwerke, fast 1000 Menschen leben hier.
Hallo, Herr Postmontier. Frau Meier.
So sieht's aus. Hallo. Der Hausflur ist grau und ziemlich trist, aber der Wohnungsflur ist voller Farbe. An jeder Wand hängen Bilder. Viele davon hat Simon Postmontier selbst gemalt.
Das sind hier zum Beispiel drei Originale aus Japan und im Flur habe ich eins von diesen Originalen mit Acrylfarbe auf Leinwand nachgemalt.
Sattes Gelb, strahlendes Rot, gerne auch Gold. Die meisten der Bilder, die der ältere Herr malt, sind ziemlich farbenfroh. Am liebsten hat er Porträts.
Ja, das Malen, das bringt mich auf andere Gedanken und das macht mir Freude.
Vor 11 Jahren hat er damit angefangen, ursprünglich um sich von einer Krebserkrankung abzulenken. Inzwischen hilft es ihm aber auch, mit einer anderen Herausforderung in seinem Leben umzugehen.
Ja, also wenn man einsam ist, dann sollte man sich ein Hobby suchen, damit man auf andere Gedanken kommt.
Früher hatte er viele Bekannte und Kontakte, er war verheiratet, aber seine Ehe ist schon lange geschieden. Später hatte er eine Freundin, aber auch diese Beziehung ist vor 20 Jahren in die Brüche gegangen. Seitdem, erzählt der über 70-Jährige, ist Einsamkeit ein Thema für ihn. Seine zahlreichen Krebstherapien haben die Situation nicht besser gemacht.
Es war anders, also durch verschiedene Krebskrankheiten war ich dann teilweise einsam und abgeschirmt und das ist eben so im Leben, ja.
Trotz seines Gesundheitszustandes versucht er, aktiv zu bleiben. Er hatte einen Malkurs belegt und manchmal, erzählt er, fährt er auch mit einer organisierten Reisegruppe in den Urlaub. Aber so richtig in Gesellschaft fühlt er sich eigentlich nie.
Ich bin auch andauernd Arztbesuche und so weiter. Also ich spreche schon mit Menschen, aber außerhalb, wenn ich nach Hause komme oder so, bin ich alleine, weil wenn man ab gewissem Alter ist und krank ist, kann man schlecht jemanden kennenlernen.
Von Online-Partnervermittlung hält er nichts. Das hat er alles schon probiert.
Das sind Illusionen, das kann man vergessen. Nur rausgeschmissenes Geld. Ja, und ich kann jetzt nicht zu irgendwelchen Ü30-Partys oder sonst wo geht, es geht nicht.
Nochmal eine Partnerin zu finden, das hat er eigentlich aufgegeben. Aber jemand, der mal zu Besuch kommt und sich wirklich unterhält, nicht so wie der Pflegedienst, sondern ein echtes Gespräch, Das könnte doch klappen. Er hat sich dafür bei einer Organisation gemeldet, die Besuchspatenschaften vermittelt. Heute Nachmittag kommt ein jüngerer Mensch zum Kennenlernen. Vielleicht hat man sich etwas zu sagen.
Ich hoffe, dass das heute Nachmittag um 16:30 klappt. Das wäre gut, ja.
Eine Reportage von Anneke Meyer war das. Herr Adli, ein typischer Fall, von dem wir da gerade gehört haben?
Ja, absolut. Das ist natürlich auch eine Situation, wo der eigene Aktionsradius kleiner geworden ist, altersbedingt, gesundheitsbedingt, Angehörige nicht mehr leben, die einem wichtig waren und einen so durchs Leben begleitet haben. Das ist eine ganz typische Risikokonstellation.
Mhm. Der Mann berichtet von einer Besuchspatenschaft, an der er jetzt teilnimmt, um seine Situation zu verbessern. Auf ein Beispiel für so ein Angebot, da schauen wir später noch im Detail. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was können Menschen denn erstmal selbst tun? Vielleicht als kleinen Schritt im Alltag, wenn sie merken, dass Einsamkeit sie belastet.
Also erstmal will ich sagen, eine Sache, die man tun kann, ist das, was wir gerade miteinander tun, nämlich über dieses Thema sprechen und dafür sorgen, dass es aus der Tabuzone kommt. Es gibt kaum ein Thema, kann ich auch aus meiner eigenen klinischen Arbeit berichten, das so tabuisiert ist wie Einsamkeit. Also sich trauen, darüber zu sprechen und dass wir darüber jetzt reden, ist ein kleiner Schritt in diese Richtung. Mhm. Und dann gibt es auf mehreren Ebenen Dinge, die man tun kann, individuell, sind eben kleine Schritte, ne, der täglichen Kontaktaufnahme, von regelmäßigen Aktivitäten, sich an Gruppen, Vereine anschließen, Ehrenamt, Sport, Musik, sowas kann dazu gehören, auf Nachbarn zugehen. Und dann gibt es auch so eine emotionale Ebene, dass wir eben auch akzeptieren, dass Einsamkeit etwas ist, was wir verspüren können im Leben und auch akzeptieren, dass Einsamkeit ein wichtiges Signal ist, auch ein normales Signal ist, das uns zur Verbindung motivieren will. Ich glaube, wenn wir uns das so anschauen, das Thema, dann ist da auch nochmal eine Hürde genommen. Und dann gibt es natürlich auch gesellschaftlich, ehrlich gesagt, eine ganze Menge, was wir tun können. Einsamkeit ist zum Beispiel etwas, was sehr eng mit Stadtgestaltung verbunden ist. Wir brauchen Begegnungsräume, wir brauchen soziale Räume in unseren Städten, in unseren Nachbarschaften, die Begegnungen erleichtern, die dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel vor die eigene Haustüre treten und mit anderen in Kontakt kommen. Dazu gehören auch unsere Kultureinrichtungen, die uns dazu stimulieren, rauszugehen und auch vielleicht mit Menschen, die wir gar nicht kennen, eine gemeinsame emotionale Erfahrung zu machen.
Wenn wir nochmal bei diesen ganz niederschwelligen Schritten bleiben, die Sie am Anfang auch geschildert haben, wenn man zum Thema Einsamkeit recherchiert, dann findet man tatsächlich solche Listen wie ein Haustier anschaffen, an einem Verein teilnehmen, da eintreten, zusammen Sport machen, sich in der Nachbarschaft vernetzen, miteinander kochen, miteinander essen, miteinander musizieren. Inwieweit lassen sich solche Ratschläge denn auch wissenschaftlich untermauern?
Also miteinander Dinge zu tun, ist etwas, was uns, was für unser soziales Gehirn tatsächlich wichtig ist, was für soziale Verbundenheit sorgt. Und das Gefühl von sozialer Verbundenheit, von Zugehörigkeit, ist etwas, was für uns soziale Wesen überlebenswichtig ist. Mhm. Und das wissen wir aus einer ganzen Reihe von Studien, sowohl aus neurowissenschaftlichen Studien, aus psychologischen Studien, aus medizinischen und auch aus sozialwissenschaftlichen Studien.
Was sind Anlaufstellen? Wo bekommt man vielleicht professionelle Hilfe, wenn man merkt, dass man mit diesen niederschwelligen Maßnahmen vielleicht nicht zurechtkommt oder das alleine nicht hinbekommt?
Dann ist es hilfreich, zum Beispiel mit dem eigenen Hausarzt oder der Hausärztin zu sprechen. Dann steht natürlich meine Berufsgruppe Psychiater, Psychiaterinnen, Psychotherapeuten zur Verfügung. Es kann aber auch die eigene Nachbarin sein. Es kann der Pfarrer oder die Pfarrerin sein. Es können, also wenn man mal aufmerksam im eigenen Umfeld schaut oder vielleicht auch in der eigenen Nachbarschaft, in der geografischen Nachbarschaft schaut, findet man überraschend viele Menschen, die man eigentlich ansprechen kann oder Türen, durch die man durchlaufen kann.
Mhm. Schauen wir vielleicht noch kurz auf Ihre Therapeutenseite sozusagen. Sie haben zusammengetragen, welche gesundheitlichen Probleme Einsamkeit auslösen oder verschärfen kann. Wie kommt man dann als Therapeut, als Therapeutin letztendlich darauf, dass Einsamkeit da der entscheidende Faktor ist?
Auch wir müssen danach fragen. Ich erklärte ja auch vorhin, dass Einsamkeit etwas ist, was den Betroffenen sehr schwer über die Lippen kommt. Das heißt, wir müssen danach auch Fragen. Auch wir Ärzte, wir Therapeuten brauchen eine Awareness dafür, dass dieses Thema eben auch eine große Rolle spielen kann. Und ehrlich gesagt, ich frage danach. Und ich frage zum Beispiel auch danach, ob jemand eine Telefonnummer hat, die er oder sie jederzeit anrufen könnte, wenn es ein Problem gibt, auch nachts. Und wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, ist das schon auch ein Warnsignal in Richtung Einsamkeit.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Kästner-Ludwig aus Wuppertal hat angerufen. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo. Ja, danke für den Anruf und Sie wollten eine Erfahrung schildern, eine Erfahrung teilen.
Genau. Also bei dem ganzen Thema Einsamkeit, was ja zurzeit viel, also wo man sich viel darum kümmert, geht's mir so. Ich bin zwar 72 und lebe allein, aber im Alltagsleben bin ich viel unterwegs und auch gut vernetzt, fühle mich da nicht einsam. Was aber bei mir Einsamkeit auslöst, ist die Digitalisierung. Weil so viele Dinge muss man jetzt irgendwie immer wieder an den Computer und ich finde sowieso, der hat so seine Tücken und Macken und ganz oft lande ich dann auch irgendwo wieder mal im Niemandsland und ich höre dann auf, also ich kann schon einigermaßen damit umgehen, aber es frustriert mich total, wenn sich auch dauernd wieder diese technischen Abläufe verändern und dann wieder irgendwelche neuen Dinge ich da einstellen muss. Das macht mich oft einsam und ich mag dann oft nicht mehr. So, das ist mein Kommentar.
Ja, danke schön. Herr Adli, Sie haben jetzt mitgehört, Digitalisierung, Internet, Technologie als Risikofaktor für Einsamkeit.
Ja, das ist etwas, was doppelgesichtig ist. Ein Thema wirklich mit zwei Seiten einer Medaille. Digitalisierung kann eine Möglichkeit und auch eine Chance sein, sozial in Verbindung zu anderen Menschen zu bleiben. Haben wir zum Beispiel in der Pandemie besonders deutlich gemerkt. Aber gleichzeitig birgt es natürlich immer auch ein Risiko, dass zum Beispiel soziale Medien Verbindung und Verbundenheit zu anderen Menschen vorgaukeln, die aber keine echte Verbindung, keine tragfähige Verbindung sind. Und da besteht dann genau die Tücke. Daraus kann erst recht das Gefühl von Einsamkeit entstehen.
Gibt es denn Handreichungen, Ratschläge dazu, wie man eben Technologie, Internet, Medien so nutzen kann, dass sie positiv wirken, dass man dadurch nicht die eigene Einsamkeit verstärkt?
Ehrlich gesagt folgt das der Regel gewusst wie. Solange ich genau weiß, für welche Fragen oder in welchen Situationen ich soziale Medien und digitale Möglichkeiten verwende, weil sie mir zum Beispiel im Leben weiterhelfen, weil ich ganz gezielt Informationen bekomme, auf eine gut erreichbare Art, dann ist es gut. Dann kann ich auch mit Menschen in Verbindung treten, die ich sonst gar nicht so leicht sehen würde oder mit denen ich nicht so leicht sprechen könnte. Aber wenn ich merke, dass ich zum Mobiltelefon greife, dass ich zu sozialen Medien greife, um das Gefühl von Einsamkeit zu irgendwie vermeiden, dann ist das natürlich ein Alarmsignal. Also soziale Medien können niemals echte Verbundenheit ersetzen. Dafür braucht es die echte Begegnung.
Frau Kästner-Ludwig, vielen Dank, dass Sie das Thema und den Impuls dafür gesetzt haben. Danke für den Anruf. Herr Adli, Sie haben gerade gesagt, das Thema ist doppelgesichtig und dazu haben wir passenderweise auch eine Mail bekommen von einem Hörer aus Bonn. Der schreibt nämlich, mein Alter 89 und mein Mittel gegen Einsamkeit, unter anderem die digitale Welt und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Alltag. Da wäre das dann sozusagen das Positivbeispiel, das Sie ja auch schon genannt haben. Jetzt ist Frau Wolf aus Berlin am Telefon. Hallo Frau Wolf.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie wollen auch eigentlich einen Rat geben, was vielleicht gegen Einsamkeit hilft.
Ja, genau, unbedingt. Also ich bin eine Chorleiterin, ich habe Chorleitung studiert, bin auch sehr viel auch international umgezogen, sodass ich auch das Gefühl, einsam zu sein, ziemlich gut kenne, weil man sich zuerst sozusagen in der neuen Umgebung zurechtfinden muss. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, genau, also ich empfehle vielen Menschen, wenn sie sich einsam fühlen oder vielleicht neu in der Stadt sind, geht in die Chöre und singt. Und ich habe schon selber in vielen Chören gesungen. Immer wenn ich irgendwo neu war, bin ich wirklich sofort in einen Chor gegangen. Da trifft man sich jede Woche, singt man, erlebt man was Schönes, fiebert man einem Konzert entgegen. Dann hat man natürlich diese Emotionen von einem Erlebnis. Genau, und deswegen habe ich auch aus diesem Grund vor ein paar Monaten selber hier in Berlin einen Chor gegründet. Das ist ein Frauenchor, wohlgemerkt. Und so also ein Nachbarschaftschor, also eher niederschwellig. Und einmal, also einer von meinen Hintergedanken war, ja, etwas gegen die Einsamkeit, gegen die Depression zu machen. Und die Idee war, dass man tatsächlich so die Frauen, das ist ein Frauenchor, Frauen zusammentut, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und auf solche Art und Weise Menschen kennenlernen möchten. Mhm. Uns ein bisschen das vorzubereiten, leite ich gleichzeitig auch einen Kinderchor, weil ich möchte natürlich, dass diese Kinder dann auch später, wenn es vielleicht denen nicht gut geht oder irgendwo umziehen oder sich einsam fühlen, auf die Idee kommen, ich kann in einen Chor gehen und dort Menschen kennenlernen. Ne? Wenn man mit Singen nicht viel verbindet, dann kommt man auf diese Idee nicht. Genau, also das ist so mein Antidotum.
Frau Wolf, ganz herzlichen Dank. Herr Adli, ich weiß, wir haben ja vorher auch schon gesprochen, dass Sie zu dem Thema auch persönliche Erfahrungen teilen können.
Absolut. Ich habe mich gerade sehr gefreut über dieses Beispiel, weil das Chorsingen auch mein persönliches Rezept gegen Einsamkeit und auch gegen Stress ist. Ich habe selber auch einen Chor gegründet vor mittlerweile 25 Jahren. Übrigens der einzige Psychiater- und Neurologenchor der Welt, die Singing Shrinks. Und ich kann sagen, es gibt kaum einen wirksameren Weg, um soziale Verbundenheit mit anderen Menschen zu erfahren, als das gemeinsame Musizieren und vor allen Dingen das gemeinsame Singen. Da macht man richtig die Erfahrung, dass die Summe, dass die Gruppe sehr viel mehr ist als die Summe der Einzelnen, wenn man gemeinsam harmoniert. Und deswegen bin ich auch übrigens ein großer Unterstützer der Idee von Musik auf Rezept.
Frau Wolf, vielen Dank für den musikalischen Anruf sozusagen. Wir haben auch viele Mails bekommen, da würde ich jetzt auch gerne noch drauf schauen. Ein Hörer schreibt, Herr Adli, wie geht man mit der paradoxen Situation um, oft Einsamkeit zu verspüren, sich andererseits aber in Gesellschaft anderer Menschen schnell genervt zu fühlen?
Also das spricht übrigens eine Besonderheit des Themas Einsamkeit an und etwas, das vielen nicht so klar ist, um sich einsam zu fühlen, braucht es erst andere Menschen um einen herum, zu denen man sich dann nicht verbunden, nicht zugehörig fühlt. Und ich meine das hier herauszuhören aus dieser Frage, wenn dieses unangenehme Gefühl, das Einsamkeitsgefühl eigentlich erst recht entsteht, wenn man sich klar macht, dass man Menschen um sich herum hat oder dass man vielleicht sogar eine ganze, dass man in der Dichte einer Stadt steht, um einen herum tobt das Leben, aber man gehört irgendwie selber nicht dazu. Das ist echte Einsamkeit. Einsamkeit entsteht eher nicht, wenn man zum Beispiel ganz alleine einen Spaziergang durch den Wald unternimmt. Das ist dann das selbstgewählte Alleinsein, was man auch jederzeit unterbrechen könnte. Um einsam zu sein, braucht es andere Menschen um einen herum.
Schauen wir vielleicht noch kurz drauf. Es wird auch unterschieden zwischen sozialer, emotionaler oder kultureller Einsamkeit. Das geht ein bisschen in die Richtung, die Sie jetzt auch gerade schon eingeschlagen haben.
Ja, genau. Also soziale Einsamkeit beschreibt so das Gefühl, dass es einem an Menschen drumherum mangelt, die einen unterstützen können. Und emotionale Einsamkeit beschreibt eher das Gefühl fehlender Nähe zu anderen. Das eine ist also eher was Qualitatives, das andere was Quantitatives. Soziale Einsamkeit berichten übrigens eher etwas mehr Männer, emotionale Einsamkeit etwas mehr Frauen.
Und kulturelle Einsamkeit wäre das Ganze dann nochmal auf einen größeren gesellschaftlichen Rahmen übertragen.
Und wenn man vor allen Dingen auch kulturelle oder sprachliche Hürden zu überwinden hat, wenn man in einer Umgebung wohnt, die einem vielleicht sogar auch sozial ausschließt und nicht leicht zugehörig fühlen lässt.
Schauen wir an dieser Stelle beispielhaft auf eine gesellschaftliche Initiative gegen Einsamkeit. Freunde alter Menschen ist ein internationaler Verein, 1981 in Paris gegründet und seit 1991 auch in Deutschland aktiv. Das Ziel, hochbetagten Menschen, die unter Einsamkeit und sozialer Isolation leiden, helfen, wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Was das konkret bedeutet, habe ich vor der Sendung Eva Leis gefragt. Sie koordiniert den Verein Freunde alter Menschen in Frankfurt am Main.
Wir versuchen, Einsamkeit zu lindern, indem wir Besuchspartnerschaften vermitteln zwischen Freiwilligen und älteren Menschen, die noch zu Hause in ihrer eigenen Wohnung leben und sich dort einfach ja oft einsam fühlen. Und wir schauen dann einfach, dass wir diese beiden zusammenbringen und dann einfach regelmäßige Treffen stattfinden. Und an zwei unserer Standorte haben wir noch ein präventives Projekt, das heißt, es nennt sich Generation Nachbarschaft. Und da geht es darum, dass in den Nachbarschaften Strukturen aufgebaut werden, dass sich die Menschen auch schon austauschen können, bevor Einsamkeit entsteht. Also es gibt auch irgendwie keine Einschränkungen, wer bei uns mitmachen kann. Es ist vollkommen egal, welcher kultureller Hintergrund, welches Alter. Es geht in erster Linie darum, dass man neugierig ist und offen ist und Lust hat, neue Menschen kennenzulernen und bereit ist, mit uns auf die Reise zu gehen.
Welche Menschen erreichen Sie mit diesen Angeboten?
Welche Menschen erreichen wir? Also ich sag mal, für diese klassischen Besuchspartnerschaften richten wir uns an die älteren Menschen. Die Freiwilligen, die sich bei uns engagieren, kommen aber aus sämtlichen Altersschichten. Also ich sag mal, die jüngste Freiwillige, die wir uns im Moment haben, ist, glaube ich, 21 und die älteste ist selbst schon über 80.
Wie kommen denn diese Freiwilligen, dann vor allem jüngere Menschen, zu Ihnen und welche Voraussetzungen sollten die erfüllen, um da mitzumachen?
Die kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also wir machen natürlich auch ganz klassisch Werbung auf Social Media. Es gibt ganz tolle Freiwilligenagenturen und Freiwilligenplattformen, wo man sich informieren kann, wenn man sich freiwillig engagieren möchte. Wir haben aber auch einen Internetauftritt und teilweise auch wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die Freiwilligen, die sich schon engagieren, erzählen dann in ihrem Kollegen-, Freundes- oder Kommilitonenumfeld, wer könnte denn irgendwie da auch noch dran Interesse haben. Und so kommen die Leute dann zu uns.
Wie kommen auf der anderen Seite dann die Hochbetagten, die alten Menschen zu Ihnen?
Das ist wirklich für uns mit die größte Herausforderung, die Älteren zu erreichen, weil unsere Zielgruppe ist ja eigentlich der eher isoliert lebende, schon vielleicht von Einsamkeit betroffene oder bedrohte Mensch. Und der sitzt dann in der Regel auch vielleicht allein in seiner Wohnung, kann die Wohnung alleine nicht mehr verlassen. Das heißt, da sind wir wirklich oft auf Multiplikatorinnen angewiesen. Das heißt, das können die Angehörigen sein, das können Menschen, die auch im Hilfesystem verortet sind, sein. Das halt wirklich die Menschen von uns hören und dann sagen, das könnte doch für mich was sein.
Sie haben jetzt gesagt, der Fokus liegt schon auf alten Menschen, älteren Menschen, die vielleicht auch sozial isoliert leben. Aber Einsamkeit gibt es ja nicht nur unter alten Menschen, sondern auch gerade unter Jungen. Das hat spätestens die Corona-Pandemie nochmal ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Geht Ihr Angebot also eigentlich auch in beide Richtungen, an alle Generationen?
Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Also es gibt auch hier aktuelle Studien, die sagen, dass die größte Gruppe von Einsamkeit Betroffenen die jüngeren Menschen sind. Und bei den Älteren ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann aber längerfristig von Einsamkeit betroffen bleiben, einfach höher ist. Aber unser Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, weil wir halt auch festgestellt haben, dass so ein Ehrenamt oder so ein Engagement auch für das Generationenmiteinander wahnsinnig wichtig ist, dass man wieder miteinander in Kontakt kommt, dass das auch für die Demokratie sehr förderlich ist, wenn auch einfach alle Altersgruppen miteinander im Austausch und im Kontakt bleiben. Dementsprechend haben wir also der Großteil unserer Freiwilligen ist, glaube ich, in den 40ern aktuell.
Welches Feedback bekommen Sie denn von allen Beteiligten, von allen Seiten dieser Besuchspartnerschaften und der Aktionen, die Sie veranstalten?
Das ist oft sehr berührend und sehr positiv, weil dort einfach Menschen zusammenfinden, die sich in der Regel sonst nicht getroffen hätten. Und eigentlich empfinden das immer alle Beteiligten als sehr bereichernd, als sehr intensiv, was da halt einfach auch passieren kann. Also da begegnen sich halt auch Menschen und tauschen sich über Themen aus, wo man normalerweise vielleicht sagen würde, das hat jetzt mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und dann gibt es aber irgendwie dort einen Kontakt und einen Austausch und das macht dann wiederum ganz neue Räume auf. Und das ist für uns immer wieder total schön zu sehen, was das bewegen kann.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, einen Erfahrungsbericht, der Sie bewegt hat, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Wir haben zum Beispiel eine ältere Dame, die wohnt hier auch in Frankfurt Und die wohnt eigentlich auch in so einer Seniorenwohnanlage. Das heißt, es gibt Angebote vor Ort, an denen hat sie aber relativ selten teilgenommen. Und sie war einfach so ein bisschen immer mehr zurückgezogen, immer weniger Kontakte und hat dann eine Freiwillige kennengelernt, die so ein bisschen in der Kunst- und Musikszene verortet ist. Und die waren zusammen auf dem Robbie Williams-Konzert. Und ich war dann wirklich so, was haben sie zusammen gemacht? Und dann sagte sie, ja, und es war so toll und ich war noch nie auf so einem großen Konzert und ich habe mich wieder so richtig lebendig und ja, wahrgenommen gefühlt. Und allein, dass halt auch diese Freiwillige sie gefragt hat und nicht irgendeine Freundin, mit ihr dahin zu gehen und sich ihr das auch zugetraut hat, dass sie diesen Abend zusammen irgendwie gut überstehen. Und das ist, da spricht sie heute noch von, dass das für sie ein totaler Mehrwert war. Aber häufig sind es auch einfach die ganz kleinen Begegnungen, dass man einfach sagt, man hat wieder jemanden, wo alle 2-3 Wochen jemand vorbeikommt, man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und wieder ja ein bisschen mehr Leben und Wahrnehmung da ist.
Was nehmen Sie für sich selbst mit aus Ihrer Arbeit, für Ihren Alltag, für das soziale Miteinander?
Also ich merke, dass ich sehr viel demütiger geworden bin. Also dass man sich ja immer so sicher fühlt in seinem eigenen Umfeld und sich denkt, da gibt es vielleicht die Partnerschaft, einen Freundeskreis, einen Kolleginnenkreis, um dann halt irgendwann festzustellen, es kann so schnell gehen, dass einfach Teile oder alles davon wegbricht und dass man einfach ja mehr miteinander sprechen sollte, aufeinander achtet, vielleicht auch einfach bei Konflikten sich nicht umdreht und weggeht und sagt, naja, suche ich mir halt neue Freunde, sondern einfach schaut, kann man das vielleicht nicht miteinander durchstehen und eine Basis bilden, die dann halt auch im höheren Alter trägt.
Generationsübergreifendes Miteinander. Mit Eva Leis habe ich über den Verein Freunde alter Menschen gesprochen. An der Stelle vielleicht mal ähnliche Angebote gibt es übrigens auch von anderen Trägern wie dem Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie und zahlreichen kleineren Initiativen. Eine Liste von Angeboten gegen Einsamkeit für junge und alte Menschen gibt es online, zum Beispiel auch unter dem Kompetenznetz Einsamkeit. Herr Atti, Sie haben das Interview mitgehört. Wie wichtig sind Ihre Einschätzung, Ihrer Erfahrung nach, solche Initiativen, solche gesellschaftlichen Initiativen gegen Einsamkeit?
Ja, ich bin ganz begeistert von diesem Beispiel aus Frankfurt zu hören. Und das zeigt ja auch, Einsamkeit ist am Ende etwas, was wir gemeinschaftlich lösen können, dem wir zumindest entgegenwirken können. Die Arbeit dieses Vereins ist ein richtiges Antidot, also ein Gegenmittel gegen Einsamkeit. Und was ich besonders schön finde, ist, dass es transgenerational, also über Generationengrenzen hinweg funktioniert und dadurch ja auch jüngere Menschen, die ein Einsamkeitsrisiko haben, unterstützen kann. Auf jeden Fall entstehen aber dadurch eben Verbundenheit, Wahlverwandtschaften, wenn man so will. Und das ist genau das, was wir brauchen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt sind wir bei der gesellschaftlichen Ebene und haben noch mehrere Mails erreicht zu dem Aspekt, den die Hörerin Frau Kästner-Ludwig vorhin angesprochen hat. Sie hat ja beklagt, dass die zunehmende Digitalisierung, Technisierung vielleicht auch des Alltags eine Hürde darstellt für sie, vielleicht auch für andere ältere Menschen. Gibt es da Initiativen oder Wege oder Ideen, da gesellschaftlich gegenzusteuern? Oder was wären mögliche Wege, um eben dieser Hürdenbildung durch die Digitalisierung entgegenzuwirken und sich tatsächlich wieder im echten Leben zu treffen? Sie haben vorhin schon mal so das Thema Stadtgestaltung angesprochen.
Es braucht eben echte soziale Räume. Und dafür müssen wir als Gesellschaft, auch als Politik, ein Bewusstsein haben, dass die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung formen und gestalten, einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie die Menschen sich verhalten und wie sie dann am Ende in Kontakt kommen. Das heißt zum Beispiel, ich brauche einfach öffentliche Plätze, die zu Verweilzonen werden, die nicht nur Transitzonen sind, sondern wo die Menschen stimuliert sind, Zeit zu verbringen. Das sind echte Räume mit Gesundheitsauftrag und darüber müssen wir uns einfach bewusst sein. Also wir haben letzten Endes auch als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft, aber eben auch als Politik dazu einiges in der Hand.
Die Bundesregierung hat ja Ende 2023 die Strategie gegen Einsamkeit beschlossen, um der Vereinsamung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Hat die Strategie einen Effekt gehabt? Wurde das schon evaluiert? Merken Sie das vielleicht auch in Ihrem klinischen Alltag?
Na, es ist zumindest ein Signal dafür, dass das Thema auf der politischen Agenda angekommen ist. Und ich finde, das ist schon sehr viel wert. Die Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung hat sich ja zum zur Aufgabe gemacht, zum Beispiel auf Unterstützungsmöglichkeiten, Organisationen, Vereine aufmerksam zu machen einerseits, aber eben auch dazu zu führen, dass das Thema Einsamkeit auch auf den wissenschaftlichen Tagesordnungen landet. Und das, was wir sehen, ist tatsächlich eben auch eine Zunahme von Einsamkeitsforschung. Wir selber machen das auch hier in Berlin und versuchen im Moment zum Beispiel auch Einsamkeit zu kartografieren, um zu sehen, wie Einsamkeit sich über die Stadt verteilt und wie sie von stadträumlichen Begebenheiten abhängt. Also das alles ist natürlich auch sehr davon abhängig, dass ein Thema wie Einsamkeit auf der politischen Agenda landet und führt natürlich auch dazu, dass die Menschen eher darüber sprechen. Und dass das Thema besprechbar zu machen, ist, glaube ich, auch etwas, was wir alle gemeinsam dadurch tun können, indem wir über Einsamkeit reden.
Bevor wir die nächste Hörerin dazu holen, vielleicht noch kurz, weil wir jetzt beim Thema politische Einflussmöglichkeiten sind. Das ging ja auch viel durch die Medien. In Großbritannien gibt es ein Einsamkeitsministerium seit 2018. Gab es auch die Diskussion, ob sowas in Deutschland auch geben sollte. Was haben Sie davon gehört? Was für einen Effekt hatte das Einrichten dieses Einsamkeitsministeriums in Großbritannien?
Also das Einsamkeitsministerium, das britische, war zumindest etwas, was einen ganz großen PR-Effekt hatte. Und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, denn ich muss sagen, das hat letzten Endes das Thema ja auch auf die öffentlichen Agenten, auf die politischen Agenten gebracht. Man hat im umliegenden Ausland darüber gesprochen, ebenso auch bei uns. Und deswegen hat das schon eine ganz große Wirkung auch über das Vereinigte Königreich hinaus gehabt. Letzten Endes ist damals in Großbritannien ja jetzt auch kein niegelnagelneues Ministerium aus dem Boden gestampft worden, sondern man hat das Thema vielmehr der damaligen Staatssekretärin für Sport und Ziviles in den Zuständigkeitsbereich gelegt. Und man hat dann tatsächlich auch damals so eine UK Loneliness Reduction Strategy, also eine britische Einsamkeitsstrategie, dann auch vorgelegt. Sehr viel höre ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht aus diesem Ministerium. Aber eine Wirkung hat es eben gebracht, auch hier bei uns. Wir sprechen auch mehr darüber.
Mhm. Wir haben jetzt auch drüber gesprochen, genau.
So ist es.
Schauen wir von Großbritannien in den Odenwald. Da ist Frau Thomasen am Telefon. Hallo.
Ja, hallo, hier ist Christiane Thomasen.
Thomasen, so habe ich es jetzt auch richtig ausgesprochen. Ja, Sie wollen einen Erfahrungsbericht teilen.
Ein Erfahrungsbericht, genau. Also ich bin sehr häufig umgezogen, gemeinsam mit der Familie. Und das, was mir da aufgefallen ist, ist, meine Kinder waren schon relativ groß. Also dieser Anknüpfungspunkt, Krabbelgruppe oder diese Sachen, Schule, die hatten wir nicht mehr. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Land, was Einsamkeitsphänomene, also gerade bei Neuzugezogenen, auslöst. Denn dieses Hinkommen in wirklich kleine Ortschaften, die teilweise nicht mal mehr Geschäfte haben und so, und die Umgebung, die dann erstmal sagt, da ist jemand Fremdes, die gehört jetzt erstmal nicht hierher, wer ist das denn? Also erste Neugier, aber dann auch Vorsicht, dieses Suspektsein, macht es nicht so ganz einfach, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich habe da sehr unterschiedliche Dinge erlebt. Wir sind in den letzten 10 Jahren noch 3-mal umgezogen, auch immer wieder kleine Orte. Also dieses Abstand halten durch, ich kenne schon genug Leute, du bist zwar nett, aber ich kann dich jetzt in meinen Freundeskreis nicht mit aufnehmen. Das ist tatsächlich was mir begegnet ist, was mich auch schockiert hat. So, aber das ist dann eben so. Und das andere aber auch, als wirklich fremd wahrgenommen zu werden und dieses Fremde, vielleicht auch sprachlich Fremde, kein Dialekt und so, nicht wirklich aufnehmen zu wollen. Das war schwierig, das hat mich selbst auch in schwierige Gefühle reingebracht, aus denen ich mich dann aber auch wieder herausbringen konnte. Und ja, Musik ist ein toller Motor. Also Musik ist Chöre oder ich bin dann in Bands gegangen, habe dann angefangen, harten Rock zu singen und so. Das ist tatsächlich etwas, was da rausholen kann, aber nicht jedem ist Musikalität gegeben oder nicht jeder hat auch die Tendenz, Musik machen zu wollen. Es ist ein Weg. Ich arbeite auch in diesem Bereich. Ich habe eine eigene Praxis, eine kleine. Und da begegnen mir auch Menschen, die mit diesem Thema ankommen. Da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern oder auch Empfehlungen geben. Ich bin da gerne praktisch und ich empfehle tatsächlich auch sowas wie Apps, also Digitales. Also jetzt nicht Tinder oder so, sondern da gibt es wirklich Apps, die sagen, in der nachbarschaftlichen Umgebung können sich Leute, die Sport machen wollen, die essen gehen wollen, ins Theater gehen wollen, völlig unverbindlich finden und treffen nach Gusto, nach Laune und können sich auf einer auf einer distanzierten, aber auf einer möglichen Art begegnen, wenn sie den Mut finden. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, da können wir das einfach auch nutzen. Da kann ich mal reingehen, das kann ich ausprobieren, da kann ich aber auch sofort wieder rausgehen und habe wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Ausrichtungen zu finden. Das ist auch eine Möglichkeit, sich da rauszuholen. Ja. Musik ist eine tolle Möglichkeit. Ja,
Frau Thomasen, soweit. Ja, vielen Dank für diese ganz praktischen Ratschläge nochmal und auch für die Erfahrungen, die Sie geteilt haben. Ich würde gerne, das haben Sie ganz am Anfang gesagt, Unterschiede Stadt-Land in der Einsamkeitserfahrung oder vielleicht auch im Einsamkeitsrisiko. Herr Adli, das ist ja auch was, wozu Sie tatsächlich forschen und arbeiten. Das haben Sie eben auch gesagt, sozusagen die Kartierung von Stresspunkten oder vielleicht auch von Einsamkeitsregionen in Orten. Mhm. Ja, würden Sie das auch unterstreichen oder lässt sich das belegen? Stadt, Land, Einsamkeit, welche Unterschiede gibt es da?
Ja, also es gibt einiges an Hinweisen dafür, dass es in den großen Städten, in urbanen Ballungsräumen ein größeres Einsamkeitsrisiko gibt. Das unterscheidet sich jetzt von der Erfahrung der Hörerin. Aber in den Großstädten gibt es deswegen ein größeres Einsamkeitsrisiko, weil das natürlich anonymere Orte sind und weil alleine wohnen sehr viel mehr an der Tagesordnung ist. Also hier in Berlin zum Beispiel, der Stadt, wo ich zu Hause bin, lebt ein Drittel der Bevölkerung allein, verteilt auf die Hälfte der Haushalte. Also hinter jeder zweiten Haustüre in Berlin lebt eine Person allein. Und Alleinwohnen ist per se erstmal ein Risikofaktor für Einsamkeit. Auch das haben wir besonders während der Pandemie erlebt. Es ist ja auch so, dass die Großstädte auch wegen ihrer Anonymität attraktiv sind für viele junge Menschen, die dadurch vielleicht der sozialen Kontrolle einer ländlich geprägten Nachbarschaft entkommen wollen. Und dann zieht man in die Großstadt und kommt dann aber mit der Anonymität plötzlich nicht klar und vereinsamt dann zwischen ganz vielen Menschen, muss man sagen. Mhm. Im ländlichen Raum ist es so, dass die soziale Verknüpfung, die sozialen Bande zwischen den Menschen traditionell stärker sind, auch wenn die vielleicht weiter auseinander wohnen. Allerdings, und das ist bestätigt jetzt wiederum die Hörerin, zunächst mal für die, die dazugehören. Von außen neu hinzuzukommen in so eine Gemeinschaft, kann dann eine ganz schön harte soziale Nuss bedeuten. Und ich glaube, das Beispiel haben wir gerade gehört.
Mit der nächsten Frage oder dem nächsten Erfahrungsbericht gehen wir in die Lüneburger Heide. Da ist ein Hörer, der angerufen hat. Hallo.
Hallo.
Sie wollen Erfahrungen teilen, die Sie gemacht haben zum Thema Einsamkeit.
Ja, ich habe in meinem biblischen Leben eigentlich schon einen Großteil von Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Menschen, nicht nur in meinem Berufsleben, sondern auch privat. Und nun seit einigen Jahren treffen wir uns regelmäßig mit so 10, 12 Leuten, die irgendwie sich über ein gemeinsames Hobby zusammengewürfelt haben und der eine oder andere bringt jemanden mit aus seinem Dunstkreis. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass einige von diesen also gar nicht so richtig interessiert sind, die also offensichtlich in ihrer Einsamkeit, in Anführungsstrichen Einsamkeit, sich ganz wohl fühlen. Also wenn sie dabei sind, da ist also kaum ein Beitrag zum Gespräch, so aus eigenen Erfahrungen, eigenen Ansichten. Und ja, und die sind jetzt 2, 3 Mal dabei und dann bleiben sie wieder weg. So. Und da will ich eigentlich nochmal einen Hinweis geben, dass eine Hilfe von außen nicht immer so ganz zielführend ist, wenn nicht die Bereitschaft desjenigen vorhanden ist, sich irgendwie einer Gemeinschaft anzugliedern.
Ja, vielen Dank. Ich würde da gerne mal einhaken und das Thema an Herrn Adli weitergeben. Herr Adli, das berührt vielleicht zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten. Einsamkeit als subjektives Gefühl und Einsamkeit kann dann eben auch von unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedlich oder in unterschiedlichen Situationen eben überhaupt empfunden werden.
Na klar, und Einsamkeit ist zu unterscheiden vom selbstgewählten Alleinsein, was wir eher unter Kontrolle haben und was auch ein großer Luxus sein kann. Das dürfen wir zunächst mal nicht verwechseln. Ich möchte aber auch aus dem Beispiel, was wir gerade gehört haben, mal eine Sache unterstreichen, nämlich Einsamkeit ist manchmal auch ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Das heißt, wenn ich mich einsam fühle, dann schwindet auch über die Zeit mein Selbstwertgefühl. Ich traue mich dann vielleicht auch nicht mehr so richtig, mich einzubringen. Und dann verstärkt sich das Gefühl von Einsamkeit noch und dann fällt es mir vielleicht auch irgendwann schwer, mich einem sozialen Angebot, was besteht, gegenüber zu öffnen. Und das bedeutet für mich, wir müssen einfach auch da als Gemeinschaft, als Gesellschaft besonders aufmerksam sein für Menschen, denen es auch dann emotional oder sozial schwerfällt, Hürden zu überwinden. Und auf dieses Problem macht gerade der Hörer, finde ich, auch aufmerksam.
Also nochmal vielen Dank an den Hörer aus der Lüneburger Heide. Vielleicht bleiben wir dann kurz noch dabei, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Adli, Alleinsein als durchaus positive Erfahrung oder auch als positives Gefühl, vielleicht auch als wichtiges Gefühl, das wir als Menschen doch auch immer wieder suchen oder brauchen?
Absolut, also das selbstgewählte Alleinsein ist eben auch ein großer Luxus. Also fragen Sie mal junge Eltern oder Menschen, die mal froh sind, die Tür hinter sich zumachen zu können, um sich so der Betriebsamkeit des Alltags zu entziehen. Das ist aber nicht die soziale, die schädliche Einsamkeit, über die wir sprechen, sondern eben etwas, was wir gelegentlich ja auch brauchen und sehr schätzen. Um sich einsam zu fühlen, braucht es andere Menschen um einen herum, zu denen man sich dann nicht zugehörig fühlt.
Gibt es Parallelen zwischen Einsamkeit und Langeweile, fragt eine Hörerin.
Ja, das gibt es. Das Gefühl von Langeweile kann Einsamkeit begleiten. Also insofern ist es eben auch ein emotionales Korrelat.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Einsamkeit, wenn Alleinsein krank macht. Als Experte dafür war der Psychiater Professor Mazda Adli dabei, der unter anderem an der Charité in Berlin arbeitet. Vielen Dank, Herr Adli, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, habe ich sehr gerne gemacht. Einsamkeit ist ja nicht traurig, wenn sie beachtet wird, und das haben wir heute gemeinsam getan.
Das nehmen wir als Schlusswort. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für die Fragen, für die Erfahrungsberichte und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.